Also, dass ich nicht über die Jahreslosung predige, das hat sich jetzt schon rumgesprochen. Ist ja auch gut so, sonst würdet ihr ja sagen, nächsten Sonntag komme ich nicht mehr. Die Predigt über die Jahreslosung gab es ja schon. Das Neujahrsfest. So, jetzt sind natürlich diejenigen, die an Neujahr hier abends kommen, Bibelfest, denken sich wahrscheinlich sofort, Neujahr, das ist kein biblisches Fest. Oder doch? Also es wäre ja schon komisch, wenn die Juden, wenn Israel keinen Kalender hätte, kein Neujahr. Also muss es ja da was geben. Rein von der Logik her muss ja irgendwo ein Neujahr, also das eine Jahr aufhören, das andere anfangen. Aber jetzt mal für euch die Frage, wir feiern heute einen Gottesdienst, eigentlich mehr so, weil ja heute Sonntag ist. Sonst hätte es wahrscheinlich heute keinen Sonntag Gottesdienst hier gegeben. Also in der Landeskirche, wo ich so aufgewachsen bin, da gab es ein Neujahr Vormittagsgottesdienst. Also da kamen wirklich nur die ganz Harten. Oder die Silvester ignoriert haben. Die wirklich fromm, die haben das ja alles als gottloses Getue abgetan, sind brav ins Bett, haben die Rollläden runtergelassen. Dann gab es aber doch schon so Vorstellungen, über ein Jahr darf man keine Wäsche hängen lassen und so Geschichten. Das ist dann die Frage, ist das jetzt alles Aberglaube? Oder hat Neujahr oder der Jahreswechsel doch auch für uns eine gewisse Bedeutung? Und wenn man jetzt so tatsächlich in der Bibel nachforscht, also das Neujahrsfest, also so in den Büchern Moses taucht diese ganzen Feste tatsächlich zweimal auf. Aber es heißt dort tatsächlich nicht Neujahrsfest oder ich sage es euch, also bei den Juden heißt es heute Rosh Hashanah. Der Rosh heißt Kopf und Hashanah ist das Jahr, also Kopf des Jahres, Jahresbeginn. Aber es heißt dort anders, und zwar der Tag des Posaunenblasens. Joachim. Aber es ist, meinte die Posaunen damals sind eigentlich Widerhörner gewesen, also große und kleine, das hat dann auch nicht so sauber geklungen wie heute, also die Posaunen und Trompeten klingen. Aber vielleicht scheint da im Kopf bei uns dann was auf, so die Historienfilme, Mittelalter, wenn die Fanfaren erklingen. Was war denn los? Da kam ein ganz besonderer Gast oder der König, der Fürst. Und wenn dann dieser Tag des Posaunenblasens war, dann und die Israeliten tatsächlich diesen Gedanken vor Augen gestellt, wir begrüßen unseren König. Wir bekennen, unser König ist Gott. Und jetzt haben wir so viele schöne Lobpreislieder gesungen, kam das auch immer wieder vor, dieser Gedanke. König der Ehren, Herr der Herren. Also ist dieser Rosh Hashanah, der Neujahrstag, das Bekenntnis, unser Gott ist unser König, der Herrscher der Welt und zu dem bekennen wir uns. Jetzt der jüdische Kalender, übrigens, er tickt ein bisschen anders wie unserer. Der geht ja nach der Sonne, die zählen nach dem Mond. Und jetzt ist es ja so, die Mondphase hat 28 Tage. Wenn man jetzt das konsequent durchmacht, dann wird sich das übers Jahr immer verschieben. Der Neujahrstag tut sich auch bei den Juden ein bisschen. Aber die haben dann schon früh mitgedacht und immer so Schaltmonate eingefügt. Also der schiebt sich jetzt nicht wie bei den Moslems da so immer weiter, sondern es ist so ein gewisses Fenster im Herbst, wo der Neujahrstag ist. Also ein Vers kann ich euch auch sagen, Also Mose kriegt den Auftrag, gibt den Israeliten folgende Anweisungen. Der erste Tag des siebten Monats. Fragt mich nicht, warum jetzt der siebte Monat der erste Tag des Jahres ist. Soll ein Ruhetag für euch sein, an dem ihr das Volk mit lauten Posaunenklängen zur heiligen Festversammlung zusammenruft. Also da sollen sie sich auf Gott konzentrieren. 3. Mose 23, Vers 23 bis 24, für die, die eine Bibel griffbereit haben und es gerne selber nachschlagen wollen. Und bestimmt hat euch gestern oder die letzten Tage auch jemand einen guten Rutsch gewünscht. Das ist vom Ursprung her auch kein Aberglaube, sondern es kommt tatsächlich von dem Rosh Hashanah. Also eigentlich ein gutes neues Jahr. Und es ist ja soweit zu Recht, Gott ist König. Haben wir jetzt auch alle gesungen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt mitgesungen. Und dieser Gedanke, der taucht ja im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, ständig auf, wenn Jesus vom Reich Gottes redet, vom Himmelreich, von der Königsherrschaft Gottes. Das war doch eigentlich das Thema, über das Jesus auch in so vielen Gleichnissen gepredigt hat. So, ich bin eigentlich mit der Vorstellung aufgewachsen, das Evangelium, das ist die Botschaft, Jesus ist an Weihnachten gekommen, an Karfreitag gestorben und an Ostern auferstanden und dass wir dadurch gerettet werden. Aber das hat doch Jesus nicht gepredigt, wenn er durch die Dörfer zog und das Evangelium gepredigt hat. Und das könnt ihr mal in die Konkordanz reingehen oder heute googelt man danach. In den Evangelien taucht oft das Wort Evangelium auf, was Jesus da tatsächlich gepredigt hat. Und auch dieser Begriff Evangelium steht also in dem Zusammenhang mit Neujahr. Gott ist König, das Reich Gottes bricht an. Und unsere neuen Anbetungslieder haben das oft zum Thema, aber auch die alten Adventslieder, Weihnachtslieder. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, oder freue dich Welt, dein König kommt. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Also die Adventszeit war vom Ursprung her auch sehr stark darauf fixiert, dass der König kommt, dass Gott, dass Jesus König ist. Und viele von den Texten unserer Lobpreislieder, die kommen ja eigentlich, greifen wir auf das Alte Testament zurück. Naja, was haben wir daraus gemacht? Ja, wer sich hier ein Neujahr hinsetzt oder Livestream guckt, natürlich nicht, aber so die Gesellschaft. Wir haben aus dem Herrn der Herrlichkeit den Knaben mit dem lockigen Haar gemacht, das liebliche Kind. Und es will auch noch schlafen, von wegen regieren. Und es kommt alle Jahre wieder. Jesus ist ja nicht in erster Linie gekommen, dass wir romantische Krippenspiele veranstalten können. Aber als was sehen wir ihn tatsächlich? Wir singen diese Lieder und wir verbinden das aber dann sehr schnell mit dem Gedanken, Jesus bringt das in Ordnung, was ich verbockt habe. Er vergibt meine Sünden, bringt mein Leben in Ordnung. Stimmt ja alles schon so weit. Aber wenn wir verstehen wollen, was Jesus da eigentlich wollte, wäre es auch ganz gut, wenn wir auch mal nachschauen, überlegen, wie ist es eigentlich bei seinen Zuhörern angekommen, was er da gepredigt hat, wenn Gott als König kommt, wenn Gott König ist. Und also nach der jüdischen Tradition, da werden die denken das immer noch so, an jedem Neujahrstag drei Bücher aufgeschlagen. Da gibt es ein Buch für die vollkommen Gottlosen, für die ist alles zu spät, also für das nächste Jahr. Dann gibt es das Buch für die vollkommen Gerechten, für die ist alles in Ordnung. Und dann gibt es das Buch für die dazwischen, da, wo Gott noch nicht entschieden hat. Die bleiben in der Schwebe, und zwar 10 Tage lang. Und dann kommt Yom Kippur. Das ist wahrscheinlich bei uns eher bekannt, für die Juden und auch in Israel der höchste Feiertag, wo wirklich das ganze Leben ruht, wo alle fasten. Und in dieser Zwischenzeit sind sie aufgerufen, über das, was schiefgelaufen ist, was noch offen ist an Rechnungen, auch wirklich, wo Schulden da sind, was geht zu bezahlen, wenn irgendwas an Streit da ist, das zu bereinigen. Und dann schreiben sie Briefe, machen Besuche, damit sie nach diesen 10 Tagen von Gott auch Vergebung bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, hat Jesus doch manches Mal das nicht anders gepredigt. Da gibt es das Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Da gibt es die anvertrauten Pfunde. Da gibt es das Gleichnis von dem, der das ist eine Riesensumme, eine Millionensumme, die er nie hätte zurückbezahlen können, erlassen kriegt vom König, aber selber seinem Kollegen die geringe Schuld nicht erlässt. Also so, dass Jesus gepredigt hätte, ist ja alles Wurscht. Ich vergebe am Schluss ja doch alles. Ganz ehrlich, so hat er es dann doch nicht gepredigt. Jetzt weiß ich nicht, wo findet ihr euch wieder? Also, dass ihr denkt, so alles zu spät, dann wäre er nicht hier. Aber alles in Ordnung, braucht man keine Sorgen mehr machen. Also so sieht es bei mir ehrlich gesagt nicht aus. Also da passiert dann doch auch immer mal wieder was. Und jetzt habe ich so das jüdische Denken euch vorgestellt. Aber das taucht im Neuen Testament, in der Offenbarung, dann tatsächlich auch auf. Also Offenbarung 20, Vers 12. Gabi schafft es wahrscheinlich einzublenden. Und ich lese es vor. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welcher ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Auweia. Also die Toten werden gerichtet nach ihren Werken. Habe ich eine Chance, habe ich keine Chance? Aber es geht weiter. Ich lasse 2 Verse aus. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. In den Feuersee. Also auf jeden Fall nichts Angenehmes. Aber das Entscheidende ist, dass wir in diesem Buch des Lebens stehen. Also werden gerichtet nach den Werken, aber es gibt das Buch des Lebens und entscheidend ist, wer in dem Buch des Lebens steht. Und wie gesagt, die Juden, die führen klärende Gespräche, schreiben Briefe, bezahlen ihre Schulden. Verkehrt ist es schon mal gar nicht. Und Gott sieht auch, ob wir unsere Sünden wirklich bereuen und auch das, was uns in unserer Kraft steht, dann in Ordnung bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe bin damit aufgewachsen, habe gelernt, die Juden mussten Opfer bringen, Tiere opfern. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Aber jetzt stopp mal, den Tempel gibt es ja schon lange nicht mehr. Die Juden opfern auch keine Tiere mehr. Die wissen aber trotzdem um Versöhnung mit Gott. Also wenn wir meinen, die Juden wissen nichts über Vergebung und Versöhnung und Barmherzigkeit Gottes, dann tun wir ihnen Unrecht. Also das mal nebenbei gesagt. Sondern die denken, Barmherzigkeit bringt mich in die Versöhnung mit Gott, dass ich zu anderen, zu meinen Mitmenschen barmherzig bin. Aber was unterscheidet uns denn von den heutigen Juden? Und ich denke, es ist dieses Buch des Lebens, oder ich könnte auch sagen, das Buch der vollkommen Gerechten. Wer bestimmt, ob sich mein Name dort befindet? Beziehungsweise auf welche Weise mein Name in dieses Buch kommt? Wenn man nach Buch des Lebens googelt, dann findet man interessanterweise einen Vers in Philipper 4, Vers 3, einen Satz, ja, ich bitte euch, dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also das sind Mitarbeiter von Paulus. Und interessant, da gab es zwei Frauen, das hätten gerade so gut Männer sein können, die haben sich verkracht. Beides Mitarbeiter in der Gemeinde. Und so, dass es selbst dem Paulus in der Ferne bekannt geworden ist. Und er sagt, kümmere dich um die beiden. Er stellt aber nicht in Frage, dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Und trotzdem sollen sie es in Ordnung bringen, aber es zieht nicht in Zweifel, dass die beiden und alle anderen Mitarbeiter im Buch des Lebens stehen. Und ich denke, wenn Jesus dann in Johannes 3, Vers 16 schon gesagt hat, der ganz bekannte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat es diesem Nikodemus gesagt, ein Schriftgelehrter, das ewige Leben haben. Im Buch des Lebens stehen, und zwar nicht nur für das nächste Jahr, sondern für alle Ewigkeit. Und wie? Die an den eingeborenen Sohn Gottes glauben. Und wir denken bei Glauben, ich halte es für wahr, aber Glaube ist im biblischen Sinn mehr. Es ist eine Beziehung. Und da können wir uns durchaus auch an den Juden unserer Zeit ein Beispiel nehmen. Die wissen, sie sind Gottes auserwähltes Volk. Ein Volk, dessen König Gott ist. Aber das ist jetzt ja nie Anlass für gottlos zu leben. Ja, ich kriege ja Vergebung. Ist ja alles egal. Sondern es ist im Gegenteil für sie selbstverständlich, sich Gottes Ordnungen unterzuordnen. So, nochmal ein Ausflug ins Alte Testament. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft. Und Gott hat sie dort rausgeführt, hat sie befreit. Und da gab es jede Menge, sich zu ärgern, zu motzen. Haben sie auch immer wieder gemacht, waren unzufrieden. Über das Essen, weil es nichts zum Trinken gab. Über all die Probleme mit den bösen Nachbarn. Obwohl sie nicht gemosert haben, als sie das Gesetz am Sinai bekommen haben. Sie hätten ja sagen, ja, jetzt hast du mir da die Ägypter uns da rausgeholt und jetzt tust du uns unterjochen. Überhaupt nicht. Sie haben das als gute Gabe Gottes empfangen, als eine gute Ordnung für ihr Leben. Und da gibt es dann manches, was uns auch bei diesen Juden heute komisch vorkommt. Da gibt es so den Brauch, sie gehen an irgendein Gewässer, an Fluss, an See, ans Meer und dann schütteln sie ihre Taschen aus oder die Säume. Manchmal stecken sie sogar noch extra Brotkrumen rein, dass sie sie rauswerfen können. Symbole. Aber Symbole dafür, schlechte Gewohnheiten, die ich bei mir entdeckt habe, die werfe ich jetzt ab und die benennen die. Ich benutze Worte, die ich nicht benutzen will. Ich brülle meinen Kollegen an, vielleicht meine Frau oder die Kinder oder trinke öfters mal ein Glas Wein mehr, als mir gut tut. Sie sagen sich ausdrücklich von bestimmten Verhaltensweisen los. Und wir fassen auch oft gute Vorsätze im Jahreswechsel. Hat durchaus auch seinen Hintergrund und seinen Zusammenhang. Und am Silvester, also an ihrem Tag vor Neujahr am Abend, da sprechen sie übrigens ein feierliches Gebet, in dem sie sich von allen Versprechungen auch wieder befreien, die sie nicht einhalten konnten. Jetzt denkt er vielleicht, wie bitte? Dann braucht man erst gar nichts versprechen. Aber da haben wir jetzt schon wieder so einen Knoten im Hirn. Aber was, wenn man was verspricht und nicht halten kann und mit dieser, sagen wir mal, Schuld lebt, ich konnte es nicht einhalten, dass mich das nicht weiter verfolgen darf, sondern dass ich es auch ablegen kann. Und das vor Gott dann auch tatsächlich und vor der Gemeinde dann zu vollziehen. Und es hindert sie niemand dran, und das machen sie wohl auch, dass wenn sie denken, der Vorsatz war ja eigentlich gut, das Versprechen, dann können sie es ja fürs neue Jahr wieder machen, und machen sie auch. Also ich denke, da können wir durchaus für uns auch was lernen. Solche Vorsätze, solche Versprechen nicht für alle Ewigkeit auszusprechen, sondern sagen, so, ich setze mir auch jetzt für ein Jahr mal das vor oder auch nur für einen Monat oder für 2 Monate. Wäre doch für uns auch eine ganz gute Idee für das kommende Jahr, für die Vorsätze, die ihr vielleicht heute Nacht oder heute schon gefasst habt. Das ist jetzt aber nicht für mich das Entscheidende, sondern die entscheidende Frage, die ich mir und euch heute stellen will, ist eine andere. Wer ist eigentlich Jesus für dich? Ich habe es vorher schon angesprochen. Ja, es gibt so viele Begriffe. Ist mein Heiland, mein Erlöser, ist mein Freund, ist der, der immer da ist bei mir, nah ist, ist mein Fels, mein Turm, meine Burg, was haben wir noch alles gesungen? Dann gibt es diese Ich-Bin-Worte, Brot des Lebens, Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der wahre Weinstock. Ja, wie gesagt, König und Herr, aber was verbinde ich tatsächlich mit diesen Aussagen? Wenn ich sage, Herr der Herren, oder das erste Lied, wo wir leider den falschen Text hatten, so dieses Hingabegebet, das wir da gesungen haben, dir gehört mein Herz. Darf Jesus in meinem und deinem Leben wirklich bestimmen, wo es lang geht, was geht und was nicht geht? Vielleicht ist gerade der Jahreswechsel für uns der Anlass, neu festzulegen, wer in dem Jahr, das vor uns liegt, das Sagen hat. Wie beten wir denn? Herr, bewahre mich, mach, dass ich erfolgreich bin, dass ich gesund werde oder gesund bleibe. Und wenn dann diese Gebete nicht erhört werden, dann fange ich an zu zweifeln. Gott gibt sich überhaupt. Du hörst ja mein Gebet gar nicht. Oder was brauche ich einen Gott, der mir eh nicht hilft? Der tut doch gar nicht, was ich will. Okay, jetzt, ich übertreibe, ich bin mir bewusst. Aber so geht mir ja selber so. Wir stellen doch die Verhältnisse oft genug auf den Kopf. Ist er wirklich Herr? Oder ist er mein Bodyguard und mein Laufbursche? Also, so wie ich oft denke und bete und wie ich es auch von anderen höre, könnte man meinen, Gott ist unser Bodyguard. Er muss uns beschützen. Und er muss tun, was ich mir wünsche. Mach mal. Passt mein Lebensstil und mein Gebet zu der Aussage, Herr der Herren, König der Könige? Ich meine, wir haben heute weitgehend den Respekt vor Autoritäten verloren. Aber in der Antike, da hatte doch der König das Recht, willkürlich über Leben und Tod zu entscheiden. Da wäre gar niemand auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Und der König hatte Anspruch, dass seine Untertanen ihm mit Respekt und Hochachtung begegnen. Und ich erlebe das in sehr abgespeckter Form, wenn wir eine Gerichtsverhandlung haben. In aller Regel kommen die Leute ja schon sehr ordentlich angezogen zu uns. Und wenn vor allem die Anwälte keine Robe anhaben, dann ermahnen wir sie. Und dann, wenn sie es tatsächlich vergessen haben sollten, dann müssen sie sich eine besorgen, sonst geht es nicht weiter. Und wenn dann jemand mal sagt, das akzeptiert er nicht, was wir da von uns geben und entscheiden, und sagen, das spielt ja gar keine Rolle. Wir entscheiden. Und Gott ist viel, viel mehr als jedes deutsche Gericht. Wenn Gott was tut, was mir nicht passt, dann verstößt er mich nicht, wenn ich mich vor ihm auskotze. Das nicht, das ist immer oft genug in den Psalmen. Aber es steht mir an sich überhaupt nicht an, das in Frage zu stellen, was mein Herr, mein König für mein Leben entscheidet. So meine Beobachtung, wir picken so gern die Verheißungsworte aus der Bibel raus, auch die aus dem Alten Testament. Sogar die eindeutig an das Volk Israel gerichtet sind oder an bestimmte einzelne Personen. Aber wenn wir dann die andere Seite sehen, was hat Gott seinem Volk alles zugemutet? Und den Propheten vor allem im Lauf der Geschichte. Also das wünschen wir uns ja dann bestimmt auch nicht. Aber wenn Gott mein Herr ist, der Kyrios, der König, dann hat er an sich auch dazu das Recht. Deshalb diese Frage, willst du, dass Jesus in deinem Leben Herr und König ist? Mit der ganzen Konsequenz, die das möglicherweise in diesem Jahr 2023 mit sich bringt. Dass wir das nicht nur singen, sondern wirklich in unserem Herzen ein Ja dazu finden. Und da sollten wir auch nicht ganz so vorschnell sagen, ja klar, ich denke, das könnte auch durchaus gefährlich werden. Dinge, die wir uns jetzt nicht wünschen, die wir uns nicht erträumen, Gott ist nicht unser Laufbursche. Er soll doch für mich bestimmen. Ich bin überzeugt davon, er meint es ja gut. Das ist die andere Seite, wenn ich die Verantwortung für mein Leben an ihn abgebe, dann übernimmt er auch die Verantwortung dafür, was passiert, was mit mir passiert. Und das finde ich letztendlich dann wieder tröstlich, dass ich sagen kann, Herr, du hast mir das gezeigt, das mit mir gemacht. Jetzt stehe ich an diesem Punkt, den habe ich mir nicht gewünscht. Aber jetzt schau du, wie es weitergeht. So. harter Tobak. Jetzt fasse ich das noch kurz zusammen und dann kommen da auch nochmal die Fragen zum Nachdenken für euch, der Stille und der Klaviermusik. Die wesentlichen Punkte, das erste, Jesus ist als Herr und König der Welt gekommen. Das zweite, durch den Glauben an Jesus steht mein Name im Buch des Lebens. Das dritte, ich ordne mich Jesus als meinem Herrn und König unter.